Ich möchte natürlich heute irgendetwas auch über den Advent, über die Adventszeit sagen, die ja eine Art Vorbereitungszeit ist, für manche auf das große, also auf das große Fest, um nicht was anderes zu sagen. Wir haben gar keinen Unterschied mehr heutzutage, ja, zwischen Advents- und Weihnachtszeit. Es ist alles eins. Ja. Also ab November gibt es ja schon diese Weihnachtsfeiern, zum Beispiel Firmenweihnachtsfeier, ja, oder Vereinsweihnachtsfeier, Clubfeier. Und ab November gibt es auch den Weihnachtsmarkt. Deswegen also die Adventszeit, die könnte quasi auch wegfallen. Das Einzige, was ja fehlt, also es gibt ja Plätzchen, alles schon, ist dann noch diese Bescherung. Das ist das Einzige, was so dann auch mit diesen Sitzen am Tannenbaum in Deutschland, in unserer Kultur in Verbindung gebracht wird. Und das Warten ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Jetzt zu warten bis Weihnachten, bis dann irgendwas ist, das ist also eigentlich viel zu lang. Warum nicht im November schon die Plätzchen essen? Das Warten selbst ist auch nicht jedermanns Sache. Ja, muss man sagen, es gibt zwar auch so eine Art Vorfreude, ja, gibt's auch. Manchmal, man freut sich auf das Fest, man freut sich auf ein Ereignis, auf den Geburtstag oder eben auch auf Weihnachten. Ja, und es gibt auch eine Vorfreude, weil man denkt, ich will jemandem eine Freude machen und dann ist diese Wartezeit, hat auch was Spannendes, was Schönes an sich. Aber Vorbereitungszeiten sind im Allgemeinen, glaube ich, eigentlich gar nicht so beliebt. Also denken wir mal an eine Prüfung und ich muss mich vorbereiten. Ja? Dann ist das natürlich etwas vielleicht Anstrengendes, etwas Mühsames vielleicht. Ja? Ich habe gehört, es gibt zum Beispiel Vokabeltests, die der Lehrer ankündigt als nicht angekündigte Tests. Ja? Also wir schreiben in den nächsten Wochen einen nicht angekündigten Vokabeltest. Also er kündigt das an, aber ja? Man weiß noch nicht wann. Warum ist der so böse? Ist doch eigentlich ganz schön fies. Ja? Also er möchte, dass man jederzeit vorbereitet ist und dass man sich nicht nur auf diesen Termin vorbereitet, sondern einfach sagt, ich bin drin im Thema, ich bin dabei, ich lerne grundsätzlich, ich gewöhne mir das an, ich habe eine gewisse Übung. Finde ich ein schönes Bild auch auf die Erwartung für das Wiederkommen des Herrn, wo wir auch nicht genau wissen, wann das kommt. Wir wissen, dass es kommt, ist angekündigt, aber wann genau wissen wir nicht. Und das hält unsere Aufmerksamkeit vielleicht auch ein bisschen hoch. Ja, oder wer bereitet sich zum Beispiel gerne auf den Tod vor? Ja, Vorbereitungszeit auf den Tod. Ich meine, ab einem gewissen Alter ist das eigentlich normal. Ja? Also ist doch klar, jeder Mensch geht, weiß man doch, oder? Jeder Mensch geht doch auf den Tod zu irgendwie eines Tages. Es sei denn, der Herr kommt wieder vorher. Ja? Und dann ist alles, was vorher ist, eine Vorbereitungszeit. Erleben wir aber gar nicht so. Im Gegenteil, wenn einer Anklänge ansetzt, mit seinen Angehörigen über den Tod reden zu wollen, sagt, nein, sag das doch nicht, Mutti oder Oma oder Papa oder Onkel oder was weiß ich. Ja? Nein, bloß, ich denke positiv. Ja, und dann nimmt man demjenigen vielleicht die Gelegenheit, sich vorzubereiten oder sich zu verabschieden oder was auch immer zu dieser Vorbereitung gehört. Aber merkt ihr, so ein einfaches Thema ist das gar nicht. Wir leben jetzt in schwierigen politischen Zeiten, wo es um Vorbereitung geht. Wir haben gehört, worauf sollen wir uns vorbereiten? Auf Krieg? Wir haben ja seit 80 Jahren keinen Krieg mehr. Haben wir gefeiert, oder 70 Jahre? 70 Jahre. Und, 80, genau, 45 bis 25 Jahre. Seit wann müssen wir uns auf den Krieg vorbereiten? Ja, wir haben irgendwann, kam ja die Erkenntnis, mit Bundeswehr ist gar nicht mal falsch. Doch, sollte man haben, so ein bisschen Verteidigung, ein bisschen bei UNO einsetzen, ein bisschen mithelfen, ein bisschen Solidarität zeigen. Aber jetzt wird doch tatsächlich über Krieg gesprochen, ja? Kannst du sagen, ist Schwachsinn, verdränge ich. Will ich gar nichts von wissen. Wehrpflicht, ich glaube, ihr habt einen Knall. Ja? Oder sich vorbereiten, also auf irgendwelche späteren Zeiten. Na gut, ich meine, letzte Woche war ganz schön warm, aber Klimawandel ist für mich so surreal. Warum soll ich mich darauf vorbereiten? Ich gucke, wie es läuft. Ja, also man mag das nicht. So auf lange Sicht irgendwie, was weiß ich, was nach 35, 45, 2055 ist, mit der Rente, lauter so Themen, ja, wo es immer auch um Vorbereitung geht, das ist unangenehm. Ja, jetzt schon, ja, über Dinge nachzudenken. Ja. Aber wo ich noch drauf gestoßen bin, na ja, gut, ich habe es ja selbst auch erlebt, kennt ihr sicherlich auch, es steht eine Operation an. Ja. Und ich sage euch, der Menschheit steht eine gewaltige Operation bevor. Ich will gar nicht, wie man die nennt. Beim Krieg gibt es ja manchmal Operationen, Exodus oder irgendwelche Namen werden da gegeben. Aber es steht eine gewaltige OP an. Und auf eine OP muss man sich vorbereiten. Da kriegst du so einen langen Zettel vorher in die Hand. Und da schreibst du das auch noch. Ja? Was steht da drauf? Bitte verzichten Sie vor der OP auf Nikotin und Alkohol. Für manche kein Problem, aber für andere, für manche tut schon ein bisschen weh. Na ja, gut, also da sind wir vielleicht ja noch auf der guten Seite, aber dann steht da sogar, wir sollen nüchtern kommen. Was ist denn das Gegenteil von nüchtern? Habe ich mich gefragt. Nicht nüchtern, unnüchtern. Was ist denn das Gegenteil von nüchtern? Interessant, ja, je nachdem, was gemeint ist. Ja. In der Bibel kommt das Wort ganz oft vor. Seid nüchtern. Also wie bei der OP oder was? Ja, nüchtern heißt, man verzichtet auf unnötigen Ballast. Ich glaube, 6 Stunden vor der OP darf man gar nichts mehr essen. Vorher ging es um keinen Alkohol, kein Nikotin. Jetzt gar nichts mehr. Boah, die sind ja hart. Man soll direkt davor sogar noch nicht mal was trinken. Die sind aber fies. Ja. Ich mag diese Vorbereitungszeiten nicht. Wenn alles vorbei ist, dann geht's wieder. Aber diese Vorbereitungszeit mag ich nicht. Ich soll nüchtern sein. Boah, was haben die sich dabei gedacht? Im religiösen Bereich oder im christlichen nennt man das Fasten. Nüchtern sein. Fasten mag ich überhaupt nicht. Haben wir auch abgeschafft. Früher war Adventszeit, war früher Fastenzeit. Vor Ostern, nach Karneval beginnt die große Fastenzeit. Boah, da haben die Leute, aber die magern immer bis Ostern, nicht mehr so richtig ab, sieht man in Deutschland, wie die alle ganz ausgemergelt bis am Karfreitag herumlaufen. Ja? Nee, Fasten ist kein Thema mehr. Warum denn vorbereiten auf etwas, an das ich sowieso nicht glaube? Es gibt sogar Leute, insbesondere Mütter, werdende Mütter, die bereiten sich auf die Geburt ihres Kindes vor, ja, indem sie auf bestimmte Dinge verzichten, fasten. Ganz nüchtern sagen müssen, ich will das meinem Kind nicht antun. Ja. Jetzt geht es aber nicht um die Geburt eines Kindes, sondern die Wiederkunft des Königs der Könige. Ja. Und das ist, ob wir das wollen oder nicht, eine Vorbereitungszeit. Natürlich geht es nicht nur um die äußerliche Vorbereitung. Ja. Also wir hatten ja jetzt hier letzte Woche diesen afrikanischen Kinderchor plus Erwachsene, Betreuer und dergleichen dann hier. Und da hat man natürlich eine ganz schön gediegene, umfangreiche Vorbereitungszeit gehabt. Wurde organisiert. Ganz viele von euch haben geholfen. Vielen Dank übrigens. Und sich eingesetzt. Es gibt also ganz viele organisatorische äußere Vorbereitungen fürs Essen, für die Unterbringung, für was weiß ich, für Genehmigungen, für das Werbematerial, sogar für das Außenbanner, für unsere, ja, also da wurde ganz viel auch äußerlich vorbereitet, aber ansonsten gibt es auch eine innere Vorbereitung, dass wir einfach uns gefreut haben, dass diese lieben Menschen kommen und dass sie ein Gruß, ja, an diese Stadt von Gott sind und ja, das Kommen Jesu einfach in diese Welt feiern, ankündigen, proklamieren. Und die innere Vorbereitung ist dann doch oft mit Gebet verbunden, ja. Und das ist, sind zwei Seiten einer zwei Seiten einer Medaille. Die äußere und die innere Vorbereitung. Stell euch mal das Abendmahl zum Beispiel. Letzten Sonntag haben wir hier Abendmahl gefeiert. Ja? Es bedarf einer gewissen äußeren Vorbereitung. Ja? Aber natürlich ist da ganz klar, uns ganz klar, es geht darum, dass wir auch innerlich vorbereitet sind. Ja? Taufe. Ja? Boah, was haben wir jetzt manchmal hier mit dem Taufbecken rumgeschlagen, wenn das Wasser nicht warm wurde, ja? Ist ein gewisser Aufwand. Ja, manche sagen, ihr habt einen Knall, wir genügen noch ein paar Tropfen, wir sind viel sparsamer, ihr verbraucht so viel Wasser, was kostet das, wer bezahlt das? Ja, kriegen wir gerade noch zusammen, glaube ich, das Wasser. Aber das ist die äußere Vorbereitung. Aber dann, wenn es soweit ist, beten wir und erwarten, dass es im Leben dieser Leute etwas bedeutet, etwas, einen Unterschied bewirkt, etwas für ein Meilenstein ist oder in ihrer Beziehung zu Gott, obwohl es etwas Äußeres ist, versteht ihr? Ja, oder er denkt an die Hochzeit. Ja, ja. Die bereiten ganz viel vor, das Brautpaar, die Verlobten. Ja, dann geht es um Kleidung, geht es um Essen, um Einladung. Wer kommt nicht, wer soll lieber nicht kommen oder so. Oder wie können wir von unserer 130-Personen-Liste wenigstens 50 noch streichen? Wir haben nur für 60 Platz oder so. Also solche Fragen, aber dann gibt es doch auch so eine innere Erwartung, oder? So eine innere Vorbereitung. Und da muss man sagen, Viele warten aufs Christkind, aber auf den wiederkommenden Herrn sind doch nicht ganz so viele. Ja, in unserem Land sind doch nicht ganz so viele. Viele glauben gar nicht, dass er wiederkommt. Ja? Oder vielleicht würden manche sagen, ja, wenn er kommen will, dann soll er doch kommen. Ja? Aber Leute, das funktioniert so nicht. Da fehlt was. Wisst ihr, womit das Evangelium beginnt? Eigentlich jedes Evangelium. Es beginnt mit einer Zeit der Vorbereitung auf das Kommen des Messias. Das gehört dazu, das gehört zum Evangelium dazu. Zur guten Nachricht, wenn die gute Nachricht, das Evangelium, sich entfalten soll, ja, dann geht dem eine Zeit der Vorbereitung voraus. Ihr kennt sicher das Markus-Evangelium und da ist ja ganz knapp, da gibt es keine Weihnachtsgeschichte, keine Geburtsgeschichte, was weiß ich was alles, sondern das platzt mitten hinein mit folgenden Worten, macht mal, vielleicht können wir das projizieren, Markus 1 ist das einzige Evangelium, was eigentlich auch so eine Überschrift hat. Ja? Also sonst bei den anderen Evangelien geht es mit den ersten Versen los. Und hier steht tatsächlich die Überschrift, aber wird es genauso formuliert. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereite den Weg des Herrn. Macht seine Pfade eben. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Also es fängt mit dieser Vorbereitung, mit diesem Bahnbrechen oder Bahnmachen und mit dem sich darauf einstellen, die Pfade sollen eben gemacht werden, der Weg des Herrn soll geebnet werden. Damit fängt das Evangelium an. Es gehört also unbedingt dazu. Und auch die Zeit vor der Wiederkunft Jesu ist eigentlich nicht nur eine Zeit, die man einfach so absitzt, sondern die eine Vorbereitungszeit darstellt. Jedenfalls beschreibt Paulus das so. Hören wir mal diesen längeren Abschnitt aus 1. Thessalonicher 5, von Vers 1 an. Von den Zeiten und Zeitpunkten, also der Wiederkunft des Herrn, braucht man euch nicht zu Brüder oder Geschwister nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, was auch immer die Schwester mit einschließt, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Es soll also nicht wie ein Dieb einen übereilen. Ihr alle seid doch Söhne und Kinder des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören doch nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Hier ist das Bild von Licht und Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Da haben wir es. Nüchtern. Wie bei der OP, wie vor der OP. Interessant, gell? Nüchtern. Jetzt wisst ihr, was nüchtern ist. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen, die also nicht nüchtern sind, die sind bei Nacht betrunken. Es gibt ja noch neuerdings den Trick, nimm einen mit, der nüchtern bleibt. Kennt ihr das? Ein ganz fieser Trick eigentlich. Naja. Kennt einen, der nüchtern ist. Ja? In meiner Verwandtschaft gibt es einen Heiligen, der betet immer für alle, der Opa. Der betet immer für alle. Und das stundenlang, ich weiß nicht, was der sonst noch macht, aber der betet und betet und betet auf den Knien, im Stehen, im Liegen, im Schlaf, ich keine Ahnung. Das ist unser Heiliger. Ja, der ist nüchtern. Da können wir doch einen drauf machen. Lass den Alten noch beten. Ich kenne einen, der nüchtern ist, der bringt mich nach Hause. Stimmt nicht, oder? Geht irgendwie nicht auf. Wir müssen persönlich nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht, die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Was noch dazu gehört, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens. Ich lasse mich aus dieser Festung des Glaubens und des Vertrauens zu Gott nicht herauslocken. Und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil, das schützt mich. Meine Gedankenwelt, Helm betrifft die Gedankenwelt, ja? Also er kommt wie ein Dieb in der Nacht, und zwar für die, die unvorbereitet sind. Für die Vorbereiteten nicht. Und Jesus selbst hat über sein eigenes Kommen auch gesagt, dass wir uns vorbereiten sollen. Lukas 21, Vers 34. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens. Und jener Tag unversehens, also plötzlich über euch kommt. Das heißt also, es geht nicht nur um die körperliche Wirkung, dass wir bedudelt sind durch Alkohol. Boah, ich habe jetzt eben echt einen Glühwein zu viel bekommen. Das war einer zu viel oder so, ja. Das ist die körperliche Seite, ja. Sondern auch, dass unsere Herzen irgendwie berauscht werden durch irgendetwas, benebelt werden. Ja, auch Sorgen des Lebens werden hier genannt, ja. Dass wir da uns nicht überwältigen lassen. Denn wie ein Fallstrick wird dieser Tag über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, dem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Menschen, des Sohn des Menschen zu stehen. Es gibt also so eine Gefahr, sich körperlich und seelisch irgendwie zu berauschen oder benebeln zu lassen, sage ich mal. Dass unsere Sinne, unsere inneren geistlichen Organe sozusagen betäubt werden irgendwie. Ja, vielleicht ist es auch so eine Art Mechanismus, dass wir das verdrängen wollen. Wie gesagt, ich denke gar nicht über später nach. Ich lebe in den Tag hinein, Vorbereitungszeit auf irgendwas gibt es für mich nicht. Ja. Aber von der Bibel her, wenn es um diese geistliche Vorbereitung geht, ist klar, fehlende Vorbereitung endet nicht gut. Ja, das ist ja auch die Botschaft vom Gleichnis Jesu, wo es um die 10 Jungfrauen geht. Ja, ganz bemerkenswertes Gleichnis. Da merkt man, hier geht es nicht um Sklaven, um irgendwas, sondern wirklich um eine Verbundenheit mit dem Bräutigam. Ja, dieses Bild ist ja ganz, ganz bemerkenswert im Neuen Testament. Und Jesus selbst, wie gesagt, hat dieses Gleichnis erzählt. Also muss es irgendwas Gutes sein für uns, was Gutes an sich tragen. Ja. Also Matthäus 25, 1 bis 13. Also im Matthäus-Evangelium stehen ja viele Gleichnisse Jesu. Ja, so ist das mit dem Reich Gottes, wenn das, also ganz grundsätzliche Dinge werden beschrieben. Ja, ich weiß nicht, vielleicht 12, 14 Gleichnisse, also ganze Menge kann man sagen, ja, die ein ähnliches eine Einstiegsformulierung haben. Aber es gibt ein Gleichnis, ja, und das ist dieses hier, Matthäus 25, danach kommt auch kein anderes mehr, danach, das sind keine Gleichnisse mehr. Ja, doch, das mit den anvertrauten Pfunden, aber danach kommen noch ein paar andere Sachen. Aber hier gibt es ein einziges Gleichnis, was anfängt mit den Worten, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen. Also ein auf eine bestimmte Zeit gemünztes Gleichnis, was in der Zeit dann tatsächlich so passieren wird. Es wird 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug, und 5 töricht, halbe, halbe. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Warum nicht? Die haben nicht zu Ende gedacht. Ach, komm, oder aus Vergesslichkeit, Wurstigkeit, keine Ahnung. Sie hieß Lampen mitnehmen. Gell? Aber die haben sich nicht, ich sag mal, nicht ernsthaft vorbereitet. Die haben sich nicht ernsthaft dafür interessiert, was passiert denn mit den Lampen später mal. Ja? Ach, kann man immer noch sehen. Ach, da wird mir doch irgendeiner helfen. Wie gesagt, der Opa betet für mich. Ja, irgendeiner wird mir doch dann behilflich sein. Als aber nun der Bräutigam auf sich warten ließ, das ist dieses Unangekündigte, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Das ist das Bemerkenswerte. Das hat also mit klug und töricht nichts zu tun. Schliefen nämlich alle ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da wachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Aufgewacht sind alle. Erweckung, Awakening. Ja. Und dann bereiteten sie ihre Lampen vor die Törichten, aber sprachen zu den Klugen, Mist, ja, gar kein Öl, wie soll ich denn jetzt die Lampe ankriegen? Ach komm, kein Problem, ihr seid doch nette Leute, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Na, die sind ja wirklich klug. Wir sollten auch wenigstens den anderen helfen. Oder gemeinsam gehen wir unter. Oder so, ja. Nee, aber das ist logisch, das reicht nicht. für den Weg, weder für, die, für alle jedenfalls nicht. Und sie geben ihnen den Rat, geht doch viel mehr hin zu den Händlern, kauft für euch selbst. Ja, und da ist eine ganz tiefe Wahrheit drin. Die Vorbereitung auf den Bräutigam kann nur jeder für sich selbst übernehmen. Versteht ihr? Das steckt dahinter. Ja? Klar, können wir füreinander beten, einander stützen, helfen, die Arme hochhalten und was es alles für schöne Bilder gibt. Fürbitte, natürlich. Ja? Aber die Vorbereitung auf das Kommen des Bräutigams kannst du nicht delegieren. Ja? Das ist eine persönliche Angelegenheit zwischen dir und Gott. Vers 10, während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die vorbereitet waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er beantwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch gar nicht. Und Jesus sagt dazu, darum wacht, also seid wachsam, denn ihr wisst ja weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Klingt zugegeben ziemlich ernst. Ja, aber man sieht, es geht eben auch nicht nur um den Termin, wann er kommt, sondern um die geeignete Vorbereitung, dass man also diese innere Haltung der Wachsamkeit, der Bereitschaft irgendwie festhält. In jeder Zeit begrüßen und zur Hochzeit begleiten zu können. Und das hat was mit Liebe zu tun, die wachgehalten wird. Da gibt es im Hohen Lied sogar diesen Vers, der zeigt, man kann sogar schlafen, ja, und trotzdem wach sein im Herzen. Wunderbarer Vers, den ich sehr liebe, aus Hohelied 5, Vers 2. Wo steht das Hohelied? In der hebräischen Bibel ganz hinten, weil da sind die Gesänge und sowas. Wo steht das Hohelied in eurer Bibel? Schon mal gefunden, drüber geblättert. Ja, nach dem Psalmen kommen erst die Sprüche, dann kommt Prediger und dann das Hohelied. Ja. Ich denke direkt vor Jesaja. Vielleicht ist es in manchen Ausgaben auch unterschiedlich. Ja. Und das sagt die Geliebte des Königs, späteren König Salomo, Sulamit, ich schlafe, aber mein Herz wacht. Wow, da habe ich mir gedacht, das ist interessant. Doch, das stimmt. Die Verlobte vor der Hochzeit, die muss ja auch mal schlafen. Ich meine, manche können gar nicht mehr. Also am Tag vor der Hochzeit, manche haben echt Mühe zu schlafen. Die geben schon mal eine Keule und irgendwie nochmal eine Schlaftablette oder so, damit sie vor dem langen Tag, großen Tag nochmal zur Ruhe kommen. Und wachen dann gar nicht mehr auf. Nee, hoffentlich nicht. Aber das gibt's schon. Also so eine Hochzeit kann einem schon schlaflose Nächte bereiten. Ja? Aber ansonsten würde ich sagen, auch Verlobte, auch der Bräutigam und die Braut, die schlafen auch schon mal zwischendurch in der Vorbereitung auf die Hochzeit. Ich schlafe, aber mein Herz wacht. Da ist die Stimme meines Geliebten. Der anklopft. Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose, denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Wunderschöne Poesie. Ja, das Weitere erspare ich euch mal. Die Stimme meines Geliebten. Also der war in der Lage, sie war in der Lage, sofort die Stimme des Geliebten zu hören. Ja, also sie hat geschlafen, aber ihr Herz war innerlich, wenn er kommt, bin ich sofort da. Vorbereitet oder darauf gefasst oder sowas. Ja? Es gibt auch heutzutage solche Jobs, ich glaube in Verbindung mit Wohngruppen oder irgendwelchen Einrichtungen, ja? Dieser Job heißt Schlafbereitschaft. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Ja. Also es gibt Leute, die verdienen mit Schlafen ihr Geld. Also nein, nicht mit Schlafen, sondern beim Schlafen. Was machst du? Ja, ich habe viermal oder, ja, oder. Wo soll das bewerten? Ja, doch, gibt es. In Wohngruppen, doch. Meistens ist für dieses Schlafen eine pädagogische Ausbildung nötig. Weil nämlich, wenn was passiert, wenn Alarm ist, wenn ein Signal kommt, dann muss man plötzlich die ausgebildete Kraft sein, die bereit ist und sofort reagieren kann. Ja? Aber dafür gibt es Geld. Nicht ganz so viel wie für die Nachtwache, wo man ja nicht schlafen kann. Ja, Nachtwache heißt ja, man soll ja wach bleiben, ja, daher der Name. Ja? Aber Schlafbereitschaft, das ist wirklich ein cooler Job, oder? Also ich verdiene mein Geld im Schlaf, sagt der Schlafbereitschaftsmensch. Also wenige haben nur Schlafbereitschaft, aber es gibt es auch. Doch, doch. Genau, einer unserer Söhne, der hat ja, der studiert dann währenddessen noch, der liest, bereitet seine nächste Arbeit an der Uni vor und ansonsten schläft er. Schlafbereitschaft. Der verdient Geld mit Schlafen. Also nein, nicht damit, sondern während er steht. Warum? Er steht zur Verfügung. Er ist jederzeit erreichbar. Manche nehmen sogar irgendeinen Piepser oder irgendwas mit. Ja. Brauchen noch nicht mal zugegen sein. Meistens geht es ja um nachts. Gell. Das ist schon interessant. Ja. Sie stehen also zur Verfügung und halten sich bereit und sind in der Lage, die Stimme des Geliebten oder auch die Stimme des nervenden Mitbewohners oder was auch immer, jedenfalls sofort zu reagieren, zack. Also die richtig so richtig tief Schlaf sollten die lieber nicht machen. Aber versteht ihr? Ja, das finde ich ein schönes Wort. Und mich tröstet das ein bisschen, weil ja normalerweise denkt man entweder wach oder schlafen. Entweder vorbereitet, dann bist du wach, oder du schläfst, dann bist du nicht vorbereitet. Ja, es gibt ja auch so Formulierungen, wir sollen nicht schlafen. Aber das findet so seine Auflösung für mich in diesem, dass die klugen Jungfrauen auch geschlafen haben. Aber die waren vorbereitet. Ja? Und die Geliebte von König von Salomo, ja, die hat geschlafen, aber ihr Herz war wach. Ja, und ich denke schon, ja, doch, also über die Länge der Zeit, 1972 habe ich bewusst mein Leben Jesus gegeben, ne? Doch, da gibt es schon auch schläfrige Phasen, muss ich mal sagen. Ja? Bei euch auch? Aber da gibt es doch so, Tiefschlaf weiß ich nicht, aber jedenfalls ganz schön schläfrige Phasen. Ist nicht alles Erweckung in unserem Leben. Aber mein Herz, ich glaube, das bete ich, wünsche ich mir auch, mein Herz soll bereit sein. Mein Herz soll bereit sein. Wenn der Bräutigam kommt, bin ich sofort da. Da soll mich nichts davon abhalten. Wir würden uns ja wünschen, dass es diese Zeit der Nacht gar nicht gibt. Ja? Aber du erlebst keinen Sonnenaufgang, wenn nicht vorher die Nacht gewesen ist. Ja, auch diese Gewalt, ja, dieser Morgenröte und dieses Sonnenaufgangs erlebst du nicht, wenn es nicht auch eine Nacht vorher gegeben hat. Ja? Die Nacht gehört eben dazu, damit der Tag kommt, damit der Tag anbricht, damit die Sonne aufgeht. Ich war einmal, das war jetzt nicht beim letzten Mal, einmal vor längerer Zeit, als ich in Israel war, da wurde verabredet, wir wollen den Sonnenaufgang morgen früh erleben. Also geht früh ins Bett. Sonnenaufgang? Wann ist bei uns heute? Wann ist bei uns Sonnenaufgang? 7.48 Uhr oder so? Wir haben im Augenblick, also jetzt die kürzesten Tage im Jahr, ja? Um 5 Uhr oder ich glaube halb 5 haben die uns geweckt, damit wir um 5 auf dem Berg sind. Wir waren irgendwo etwas erhöhter. Das war in der Nähe von Masada, also wo sich so ein Tal erstreckt. Ja? Und je höher du bist, umso früher, je höher der Ausblick ist, das ist ein geistliches Ding, hat mir zu mir gesprochen, umso früher siehst du den Sonnenaufgang. Wir waren fast zu spät, um 5 Uhr morgens waren wir fast schon zu spät. Und man sah gerade so, wie hinten am Horizont die Sonne aufging, und dann innerhalb von einer halben Stunde ist die Sonne gerast über das Tal, bis es bei uns am Berg war. Das war rasant, wie ein Zeitraffer. Ja? Dann kann es auch sehr schnell gehen. Dann kann es auch sehr schnell gehen. Und das ist eben so die Krux. Ja? Wir kriegen diese Wiederkunft des Herrn, diesen Advent, ja, nicht ohne, dass wir diese Nacht vorher erleben. Paulus beschreibt das so im Römer 13, dieser bekannte Vers, Vers 12. Die Nacht ist vorgerückt, also ist schon ziemlich weit in der Nacht. Also ist der Tag nah. Ist klar, je länger die Nacht ist, umso näher ist er dann der Tag. Ja? Ist das nicht auch der kälteste Augenblick, glaube ich, bevor dann die Sonne aufgeht? So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Immer auch in diesem Bild von Licht und Finsternis. Ja? Bei Jesaja gibt es diese Frage angesichts von so einem prophetischen Wort. Wird der Prophet gefragt, ja? Wie weit ist es denn in der Nacht? Wie weit ist es denn? Das wollen wir ja immer wissen. Wie weit ist es denn in der Nacht? Wie weit? Ja, und das ist in Jesaja 21 angesichts von dieser Last über Duma. Aus Seir ruft man mir zu, Wächter, ist die Nacht bald vorbei? Das ist so die Frage, die viele so haben. Ist die Nacht denn bald vorbei? Irgendwann muss noch mal Schluss sein. Nee, noch lang nicht. Wächter, ist die Nacht bald vorbei? Der Wächter spricht, der Morgen ist angebrochen und doch ist es noch Nacht. Ja, was jetzt? Ja, ist jetzt noch Nacht oder? Ja, der Wächter, wie gesagt, der ist ja etwas höher. Der steht ein bisschen höher auf dem Aussichtspunkt. Das ist der Prophet. Ja, der sieht das schon vorher. Ja, obwohl eigentlich offiziell von der Uhrzeit und von der Umgebung her noch Nacht ist, da zeichnen sich schon Tageszeichen sozusagen, Tageshinweise ab. Der Morgen ist angebrochen und doch ist es jetzt noch Nacht. Das ist für mich dieses Gleichzeitige im Advent. Versteht ihr? Beides gleichzeitig. Könnt ihr morgen nochmal fragen, sagt er dann. Oder kommt nachher nochmal wieder. Ja. Und da habe ich mich gefragt, was macht eigentlich der Wächter? Ja, oder ich habe mir da vorgestellt, die Bobbys da in der, gibt's da diese berühmte Wache, die da stehen, die rumstehen. Was machen die eigentlich den ganzen Tag außer Sauerstoff irgendwie ringen, dass sie nicht umkippen? Ja, manchmal werden die ja ausgewechselt, machen ein paar Stunden, die stehen da nur rum. Ist ja schon fast wie Schlafbereitschaft. Die stehen da nur rum. Was macht eigentlich der Wächter? Also bei dem Film der Titanic wisst ihr, warum das schiefgegangen ist. Also so war es in dem Film. In echt weiß ich nicht, warum die gepennt haben, die Wächter. Ja. Aber die haben sich ablenken lassen. Die einzige Aufgabe, also sehr, sehr anstrengend, eine richtig, richtig schwere Aufgabe, immer gucken, dann machen sie schon Streichhölzer schon in die Augen, damit sie nicht, sieht ja immer gleich aus, ja, der Wächter. Aber wenn dann der Feind kommt, irgendwo von weitem, dann sollen sie schnell Bescheid sagen. Ja. Oder wenn sich dann irgendwas tut, da passiert was, ja. Das ist die Aufgabe des Wächters. Der hat gar nicht viel zu tun. Ja? Was macht der eigentlich? Däumchen drehen. Ja, Wache, Wachdienst. Die machen nicht viel. Aber ihre Aufgabe ist, wachsam und aufmerksam zu bleiben, die Aufmerksamkeit hochzuhalten, sodass sie eine Gefahr oder das, was geschieht, was auf sie zukommt, frühzeitig erkennen. Ja? Also deswegen geht es auch nicht um eine riesen äußere Aktivität bei diesem Wachen, ja, sondern darauf gefasst sein, dass da was passiert. Ja. Und Petrus sagt, dass das Wort Gottes uns dabei hilft, ja, weil das prophetische Wort, das ist ja quasi das Wort des Wächters, ja, was uns Orientierung gibt. 2. Petrus 1, Vers 19, so halten wir fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Ja, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Also das prophetische Wort, das gibt uns Orientierung in der Zeit vor der Wiederkunft des Herrn. Das gibt uns Wachsamkeit, das ist das Wort des Wächters, was uns an die Hand nimmt, was uns Orientierung gibt, Licht gibt auf unserem Weg. Licht gibt, auch wenn es finster ist um uns herum, auch wenn Dunkelheit irgendwie um sich greift, an einem dunklen Ort. Wir sollen nicht dem dunklen Ort entfliehen, können wir auch nicht letzten Endes. Aber wir kriegen ein Licht, während wir auf dem Weg sind. Bis der Tag anbricht und dann diese Formulierung, der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Der Morgenstern. Das ist auch ein tolles Motiv. Ja? Was ist denn der Morgenstern? Das ist ja nicht die Sonne, oder? Der Morgenstern kommt vor der Sonne, oder? Der Morgenstern kommt vor der Sonne. Also manchmal ist es die Venus, das kann auch bei bestimmten Zeiten sogar der Jupiter sein oder so. Aber es gibt so einen Stern, der vor dem Sonnenaufgang ganz klar zu sehen ist und dann während des Sonnenaufgangs auch noch zu sehen ist. Ja? Also das ist so eine Ankündigung, und das ist nach dem Wort der Bibel Jesus selbst. Er ist dieser wunderbare Morgenstern, der schon aufleuchtet in unseren Herzen, auch bevor der eigentliche Sonnenaufgang ist. Wie so ein Angel des Lichtes. Darum heißt es in Offenbarung 22, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Wörtliche Rede von Jesus, hat offensichtlich Johannes so gehört und aufgeschrieben. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Halleluja. Deswegen sagt der Prophet in Jesaja 60, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Also mein Licht kommt, aber ich soll jetzt schon mit diesem Morgenstern im Herzen unterwegs sein und auf dieses Licht zugehen, dass sich das begegnet. Und die Herrlichkeit des Herrn geht jetzt schon auf über dir. Auch wenn Finsternis die Erde bedeckt und tiefes Dunkel die Völkerschaften, über dir geht der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Es ist also ein Kontrast von Licht und Finsternis, sogar schon in dieser Zeit und in dieser Vorbereitung auf sein Kommen. Halleluja. Ich möchte, dass wir diese Spannung auch für uns bereit sind aufzubringen, auch ein Ja dazu zu haben, dass wir in einer Vorbereitungszeit leben. Dass es kein Automatismus ist, ja, wenn es passieren soll, passiert es halt, Kismet. Wir glauben nicht an Kismet oder Fatum oder irgendwas. Ja. Wir glauben an das prophetische Wort und an den Herrn der Wiederkunft. Es gibt ein wunderschönes Adventslied, mit dem ich schließen möchte, von Jochen Klepper. Ich weiß nicht, wer den kennt. Der hat in der Zeit nach der Machtergreifung von Adolf Hitler, der hat eine jüdische Frau gehabt. Ja. Die brachte zwei jüdische Kinder mit in die Ehe. Ja, und die Nazis haben ihn zwingen wollen, sie zu verlassen, beziehungsweise sich scheiden zu lassen von ihr. Und das hat er nicht übers Herz gebracht. Und der kam so in so Spannungsfelder rein. War ein sehr erfolgreicher Schriftsteller. Der hat dieses dicke Buch geschrieben, Der Vater, wenn ihr das kennt, über den preußischen König. Bis heute 200.000 Exemplare verkauft. Also wir haben nicht alle, jeder ein Buch von ihm, aber das weltweit. Ja. Und schon in den ersten Jahren, es hat richtig reingehauen, ja, während Adolf Hitler an der Macht war, 65.000 Exemplare verkauft, in Berlin, so ein dickes Ding. Also war schon ein interessanter, ganz interessanter auch Schriftsteller und Dichter, hat Lieder hinterlassen. Aber dann kam dieser Not, es wurde ihm alles immer schwerer gemacht und er merkte, wie die Dunkelheit in seiner Zeit zugenommen hat. Und deswegen hat er dieses Lied in Berlin geschrieben, auch natürlich in der Sorge um seine Frau. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheint auch deine Angst und Pein. Später heißt es, die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Amen.